Aber mein Vater hat gesagt, du kannst kein Handwerk. Ja, das kennt ihr gar nicht mehr, gell? Nee, da seid ihr die Nutella-Generation.
Dann wird nicht gesagt, hinten rechts im Regal, lauf da mal hin. Da wird mitgegangen und gezeigt, wo das ist.
Und ich war dann im Büro, habe abends um 9 ein Gespräch mit ihm geführt. Aber ich sage Ihnen, der war durchgeschwitzt. Und ich hoffe, dass die Politik jetzt endlich versteht, dass man die Fessler lösen muss.
Ein Mann, der die Bauwirtschaft mitverändert hat. Ein ganz erfolgreicher Vertriebler, und zwar von der Firma Wirth. Er war nicht nur Vertriebler, sondern später auch jahrelang in der Geschäftsleitung bei Wirth und war nicht nur Motivator für seine eigenen Mitarbeiter, sondern auf Augenhöhe mit seinen Kunden. Und daher war es so erfolgreich.
Und dabei hat er auch ein System entwickelt, was nochmal den Umsatz um 60% gesteigert hat. Darüber erzählt er sehr ausführlich, wie es dazu kam, was die Ideen dahinter sind und dass man einen Kunden nie aus den Augen verlieren darf. Deshalb bleibt dran, viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen.
Was aktuell ja extrem durch die Medien geht, man kann es eigentlich schon fast nicht mehr hören, das Sprit ist teuer, wir haben Krieg vor der Tür, alle haben irgendwie Probleme. Und da fragen wir uns, sind so die Problemlöser ausgegangen? Was sagst du dazu?
Ja, das ist eigentlich schwierig, wenn man überlegt, was in den letzten 5 Jahren alles passiert ist. Bei Corona begonnen, dann der Russlandkrieg und jetzt die Israelis und. Also es sind halt schon Zeiten, wo man sich nicht mehr ganz so wohl fühlt. Ich meine, ich bin jetzt fast 70 Jahre alt. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Unsere Generation hatte keinen Krieg, keine Naturkatastrophe gegenüber unseren Vorfahren, die alle im Krieg waren. Insofern macht man sich natürlich schon Sorgen. Und ich habe für mich das Gefühl, dass es ja die ganze Ansätze gar nicht mehr Problem, also lösungsorientiert sind, sondern dass nur der eine versucht, dem anderen auf ekelhafte Art und Weise zu schaden.
Profilieren, ich stelle mich über dich, dass ich, keine Ahnung, besser dastehe oder so. Das kann auch irgendwie ein Move sein, der immer moderner wird, gefühlt.
Ja, gefühlt natürlich schon, aber man sieht, was Trump alles veranstaltet. Er ist ja eingetreten, Kriege zu lösen. Mhm. Und im Grunde genommen ist es so, dass er neue Kriege anzettelt hat und jeden Tag ist irgendwas anders. Dem schießt irgendwas durchs Hirn und dann geht er in die Öffentlichkeit und der verunsichert damit im Prinzip die ganze Welt. Mhm. Und man muss schon sehr diszipliniert sein, dass man sich von dieser ganzen Entwicklung im Tagesgeschäft nicht anstecken lässt.
Mhm. Mir fällt aber gerade spontan was ein. Trump hatte doch auch Familie in Deutschland, oder? Und auch irgendwie Bauunternehmen oder irgendwie sowas, kann das
ja
sein?
Ja, genau, der hatte die Vorfahren, hatte eine Baufirma in Deutschland, aber
irgendwie so,
die Angehörige dort sind wohl gar nicht stolz drauf.
Ja, aber wir wollen ihm gar nicht so eine große Plattform geben, deshalb alles gut. Aber was wiederum halt passt, ist das Thema auch Baubranche. Da haben wir ja auch, also wir haben mal nachgeschaut, es sind rund 80%, es sind die Baustarts zurückgegangen. Und ich kann mich gar nicht erinnern, gab es sowas in der Form eigentlich schon mal? Also gerade vielleicht auch zu deiner Zeit, du warst ja in der Baubranche aktiv.
Ja, es gab natürlich immer mal wieder eine Krise, wenn man 2008 oder 2009, die Wirtschaftskrise, die
stimmt.
Das war ja ganz brutal damals. Aber damals, man wusste, die Krise geht vorbei. Man musste aber die Krise nutzen, um sich besser aufzustellen, um nach der Krise eben optimal aufgestellt zu sein. Und das hatten wir immer gemacht, das hat man immer versucht. Aber im Moment ist es eigentlich sehr, sehr schwierig, weil eigentlich die ganze Welt verunsichert wird. Viele Produktionsunternehmen, das wissen wir alle, ins Ausland gehen, immer mehr Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden. Und was im Handwerksbereich eben erschwerend mit hinzukommt, ist, dass die Zahl der arbeitenden Handwerker von Jahr zu Jahr zurückgeht. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und deshalb in Deutschland, die Handwerker, die sind nach wie vor die klassische Handwerker, die sind gut versorgt, die haben Arbeit, weil die Leute wollen ihr Geld auch unterbringen. Es wird viel renoviert. Wenn Sie schauen, überall werden die Gärten neu eingebaut. Man macht neue Küchen, neue Bäder. Also Geld ist nach wie vor vorhanden. Aber manche Unternehmen, die sind echt auf Reserve.
Ist es dann tatsächlich auch anders wie damals bei der Wirtschaftskrise? Also wie du jetzt gesagt hast, wir haben auch die Handwerkersituation ist eine andere. Weil wie du sagst, ich finde nämlich auch, Geld ist da, aber vielleicht hat sich auch die Prioritäten bei den Leuten einfach so ein bisschen verschoben oder das ganze Gefühl fürs Geld. Man gibt vielleicht auch mehr Geld aus wie damals. Ich glaube auch, die vorherigen Generationen, also ich weiß noch von meiner Oma zum Beispiel, die ist jetzt auch über 90, die haben definitiv nicht so viel Geld ausgegeben, aber die haben sich einfach Stück für Stück nach oben oder halt was angeschafft und vielleicht bewusst mit dem Geld umgegangen. Ist das vielleicht auch heutzutage schon ein Problem, dass wir mehr Geld für Sachen ausgeben, die vielleicht gar nicht so relevant wären?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, meine Generation musste ja auch noch sich quasi hocharbeiten. Mhm. Wir sind 10 Kinder, da bekam nicht jeder 300 Euro Taschengeld im Monat. Mein Vater war Handwerker, das war im Prinzip gar nicht möglich. Aber,
das sind 3.000 Euro im Monat.
Ja, das hat er, damals haben wir noch mit D-Mark bezahlt, aber der hat auch keine 3.000 D-Mark im Monat netto verdient.
Ja,
und der hat jeden Samstag genützt, nach Feierabend hat er gearbeitet, der war Gipser. Und hat Häuser angerichtet. Und wenn man das heute der jüngere Generation erzählt, die können das gar nicht glauben. Und viele, es kommt ja natürlich auch die Erbegeneration, klar. Und hin und wieder hat man schon das Gefühl, dass tendenziell, ich möchte nicht sagen, weniger gearbeitet wird, aber die Anzahl der Stunden, die Leute sind mehr freizeitorientiert, auch mehr familieorientiert. Wenn ich mir überlege heute, wie viel Zeit ich mir für meine Enkelkinder nehme, da haben meine Kinder davor geträumt, weil ich halt nie da war. Mhm. Und das ist heute alles ein bisschen anders. Da sind die Menschen viel sensibler, achtet auf ihre Familie, achtet auf ihre Kinder und. Und irgendwo fehlen halt die Kapazitäten dann schlussendlich auch am Markt.
Wie findest du das Thema Work-Life-Balance, was man ja so gern sagt? Was ist da deine Meinung dazu? Weil, also 100% war schon früher Workaholiker, oder?
Ja, ob ich jetzt Workaholiker war, das weiß ich nicht. Aber ich habe schon 12, 14, 16 Stunden jeden Tag gearbeitet. Und Samstag, Sonntag waren auch viele Veranstaltungen. Ich tue mir mit dem ganzen Thema Work-Life-Balance und Sabbatical-Jahr und was weiß ich, Vaterschaftsurlaub und was es noch alles gibt, da tue ich mir persönlich schwer. Ich selber habe diese Systeme alle nicht genützt. Mancher braucht es, da mag sein, ist das auch okay. Aber wenn mein Vater, damals gab es das zum Glück nicht, bei 10 Kindern jedes Mal 3 Monate Vaterschaftsurlaub genommen hätte, der hätte da 3 Jahre lang nichts gearbeitet und mir hätte der Fensterkitt gefressen. Mhm. Da wäre nichts da gewesen. Mhm. Ich meine, und das ist halt heute, das sind die Leute, die achten mehr auf ihre Gesundheit, die achten mehr auf ihre Freizeit und verzichten lieber etwas auf Geld und vielleicht auch auf Karriere.
Oder vielleicht hat man andere Möglichkeiten, einfacher Geld zu verdienen, weil man früher härter arbeiten musste. Man musste früher ja auf die Baustelle oder irgendwas arbeiten. Es gab ja keine Computer oder was weiß ich. Und heutzutage Influencer oder keine Ahnung, kannst digital an der Börse irgendwie mit Aktien irgendwie handeln, traden. Ich kenne mich da gar nicht aus, aber das sind ja so, du hast die Möglichkeiten, einfacher wahrscheinlich Geld zu verdienen und musst weniger machen wie früher.
Ja, aber wenn einer an der Börse tradet, da braucht er ja auch ein gewisses Grundkapital, sonst funktioniert das nicht. Wenn er einen Kredit aufnimmt und an die Börse geht und es geht schief, dann hängt er in das Seil. Mhm. Also, das ist so einfach im Grunde genommen ist es meiner Ansicht nach auch nicht, aber die Menschen, die sind heute auf viele Themen sensibler, wie das aber früher der Fall war, wie es auch zu meiner Zeit war.
Vielleicht, ich muss gerade überlegen, gerade bei dem Vaterschaftsurlaub, weil ich habe das auch gemacht und ich arbeite auch viel und gern, weil mir macht es auch Spaß. Und da muss ich gerade echt überlegen, vielleicht ist es aber wirklich so ein Thema, weil halt vielleicht, von nochmal eingangs auf das Thema Krieg und vielleicht einfach nochmal alles sich gerade die Welt so ändert, dass man vielleicht auch wirklich bewusst nochmal so schaut, okay, mit wem will ich denn meine Zeit verbringen und was ist mir jetzt wirklich wichtig, weil ich weiß nicht, was morgen ist. Also ich weiß nicht, wie die Kriegssituationen sich in der ganzen Welt entwickeln. Vielleicht ist man da einfach nochmal so ein bisschen bewusster geworden oder Umdenken stattgefunden, okay, ich möchte jetzt eben nicht die ganze Zeit arbeiten, sondern ich will halt auch mit meiner Familie Zeit verbringen. So würde ich es jetzt für mich erklären.
Ist auch wichtig. Ja. Ich finde, es ist auch wichtig, wenn jemand Vaterschaftsurlaub nimmt. Oftmals ist es ja so, ist es vielleicht das zweite Kind oder gar das dritte. Da geht es ja gar nicht anders. Da muss man da sein, die Frau unterstützen, muss sich mit den Kindern beschäftigen. Das macht meiner Meinung nach auch Sinn. Aber es gibt ja noch andere Themen. Die Menschen wollen ja zum Teil nur noch 4 Tage arbeiten, nur noch 7 Stunden im Tag. Jetzt letzte Woche streikt die Lufthansa, diese Woche streiken sie wieder. Ich meine, irgendwo am Ende des Tages wird es immer auf dem Rücken vom Verbraucher ausgetragen. Mhm. Es wird halt alles vom Verbraucher teurer. Und das Thema Benzin ist ja das beste Beispiel dafür.
Das ist erschreckend. Ich war letzte Woche oder vor 2 Wochen war ich in Gronau. Da ist der Udo Lindenberg geboren, holländische Grenze oben. Da hatten wir ein Filmprojekt. Mhm. Und ich habe gedacht, in Holland drüben ist der Sprit günstiger. Bin rübergefahren, da war fast bei 3 Euro. Also da habe ich auch gedacht, okay, fahren wir schnell wieder nach Deutschland rüber. Da kostet doch nur 2,20.
Ja, ich war zum Beispiel am Samstag mit meinem Sohn und der Kleine, sind wir in Killersberg gefahren. Mhm. In Neckar-Tenzlinger, die Tankstelle, da sah ich dann, da kostet es 2,02 Euro. Und dann sage ich zu meiner Frau, ja, nachher, wenn ich zurückkomme, tanke ich voll, weil ich am Sonntag eine größere Strecke zu fahren hatte. 2,02 Euro. 2 Stunden später komme ich zurück, 2,16 Euro. Okay, zwei Stunden später.
Ja, Wahnsinn.
Ah, das ist unglaublich.
Ja, das ist... Ich bin, also aber auch da, wenn man den Sprit beobachtet, es war, also so wie ich das immer wahrgenommen habe, bei Krisen hat man das so ein bisschen genutzt, um den Sprit hochzuhauen und dann hat man den wieder reduziert. Aber trotzdem immer noch mehr verlangt wie vorher. Mhm. Man hat es hochgehauen, den Preis, und dann wieder ein Stück weit reguliert, dass man da wieder klarkommt. Das habe ich so immer irgendwie beobachtet. Also kann das, also oder bilde ich mir das ein oder ist es. Kann man das schon auch wirtschaftlich so ein bisschen dann Muster erkennen?
Ja, ich glaube, das Kartellamt schreitet da überall ein, in der Regel. Aber es ist ja völlig klar, dass da Preisabsprache stattfindet, auch unter den unterschiedlichen Ölgesellschaften. Und die dürfen machen, was sie wollen im Moment. Da unternimmt keiner was dagegen. Selbst wenn die Bundesregierung jetzt den Sprit steuerlich um 17% reduziert, was ja gestern beschlossen wurde, dann bin ich echt mal gespannt, wie sich das auswirkt. Tatsächlich. Mhm. Am Ende des Tages gehen sie wahrscheinlich nur 6 Cent runter. Ja. Und der Rest geht woanders hin.
So spannend irgendwie das zu beobachten, was da getrieben wird. Ja, also nochmal wegen dem Thema auch, ich fand es nämlich ganz interessant, wie gerade so die Richtungen sind oder die Wirtschaft, so was da so gerade passiert. Ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel der Do-it-yourself-Markt geht auch ordentlich hoch, weil ich kann mir auch vorstellen, wegen den Unsicherheiten und so weiter, dass halt viele zu Hause gerne eher zu Hause schön haben wollen und dann halt viel im Garten machen, viele ein bisschen eigene Schreinereien machen, ihre Möbel bauen und so weiter. Und das sieht man halt auch ein ganz klarer Trend, dass die Menschen auch immer mehr selber mache, anstatt irgendwie den Handwerker zu holen. Für kleinere Reparaturarbeiten oder für kleinere Sanierungsarbeiten. Finde ich auch spannend zu beobachten.
Ja, schon. Aber dazu braucht man auch Zeit. Ja, wenn mehr Zeit zur Verfügung ist, dann kannst du natürlich auch solche Dinge machen. Und wenn heute ein Handwerker kommt, dann zahlst du in der Regel 60 Euro auf die Stunde. In der Kfz-Industrie ist es noch einmal ganz anders. Ja. Und bevor einer jetzt für 3 Stunden 180 Euro bezahlt, nimmt er einen Freund oder einen Kumpel oder seinen Vater und versucht es selber zu regeln. Mhm. Und kriegt es ja in der Regel auch hin. Mhm. Und das, denke ich mir, ist dann eine völlig normale Entwicklung.
Ja. Das ist vielleicht auch der Punkt. Wir beschweren uns immer so ein bisschen. Ja, die Wirtschaft tut sich schwer oder gerade auch die Handwerker tun sich schwer. Aber können sich die Leute vielleicht gar nicht mehr so wirklich leisten? Oder gucken auch die, ich meine, Wirt war ja früher oder ist ja immer kundenorientiert, sehen die Handwerker oder die Dienstleistungen vielleicht nicht wirklich auch die Kunden, was die brauchen? Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Punkt?
Ja, ich glaube schon, man muss ja immer differenzieren von den Handwerkerkunden. Früher hat man ja gesagt, das Handwerk hat goldener Boden. Dann war es viele, viele Jahre nicht mehr so. Aber seit ein paar Jahren ist es wirklich so? Das Handwerk hat goldener Boden. Sie kennen heute in ihrem Fahrzeug nichts mehr selber machen. Sie können an ihrer Heizung nichts mehr selber regeln. Das heißt, sie brauchen immer den Handwerker. Und junge Leute empfehle ich heute wirklich, einen Handwerksberuf zu lernen und fleißig zu sein, ehrlich zu sein und der Meister zu machen, um sich selbstständig zu machen. Und ich glaube, die Richtung müssen wir auch wieder kommen, dass nicht nur jeder versucht zu studieren und ein Studium zu machen, sondern wir brauchen wieder gute, junge und dynamische Handwerker, die Spaß und Freude an ihrer Arbeit haben. Und ich glaube, da gibt es auch viele, und im Moment meine ich auch zu beobachten, dass wieder mehr junge Leute Handwerkslehre beginnen.
Ich tatsächlich noch ein Thema, weil also ich habe die Kurzfassung von deinem Buch gelesen, und der Julian auch, wir haben uns da mal so ein bisschen reingelesen. Da habe ich jetzt, aber vielleicht korrigiere mich gerne, falls ich das irgendwie nicht gelesen hatte. Für mich ging nämlich erst so das Thema los, als du, glaube ich, 19 warst und das Bewerbungsgespräch bei Wirt damals hattest, wo du nach Geisbach gefahren bist und dieses Bürogebäude, dass das dich fasziniert hat und du dich dann in dem Bewerbungsgespräch durchgesetzt hast als junger Kerle. Aber was war davor? Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Dein Vater Handwerker, warum geht man dann nicht, weil normalerweise ist es so, der Vater ist Handwerker, dann werde ich auch Handwerker. Wie kommt man drauf, zumindest zu der Zeit, Vertriebler werden zu wollen? Das habe ich nicht ganz, vielleicht hat mir da die Kurve gefehlt. Corinne, gib mich da gerne.
Nee, mein ursprünglicher Wunschberuf war ja, ich wollte zur Polizei.
Okay.
Und da braucht man Abitur und das hatte ich nicht. Also hatte ich dort keine Chance. Und meine Brüder hatte alle handwerkliche Beruf erlernt. Da gibt's einen Metzger, da gibt's einen Sanitärmeister, da gibt's einen Elektromeister, einen Maschinenbauer. Die haben alle, aber mein Vater hat gesagt, du kannst kein Handwerk. Du, das mit dir, das hat er damals schon erkannt, er hat gesagt, mit dir, das wird nichts. Also dann blieb eben nur eine kaufmännische Lehre und dann habe ich in Nürdingen eine Ausbildung gemacht in einer Stahlgroßhandlung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Und als ich dann fertig war, habe ich mich irgendwo beworben im Unternehmen, im Einkauf. Mhm. Und dann war da so ein älterer, sehr sympathischer Mann, der hat gesagt, Chef, du gefällst mir, aber als Einkäufer können wir dich nicht brauchen.
Auch nicht.
Der hat gesagt, ein guter Einkäufer muss erstmal 5 Jahre in Außendienst gehen. Mhm. Dann sage ich, sag mal, hat er jetzt falsche Medikamente genommen? Jetzt bewerbe ich mich da. Und jetzt sagt er, das ist gar nichts für mich. Dann bin ich heimgefahren und habe mir das so überlegt und denke, ja, vielleicht hat er doch recht. Also habe ich mich bei 3 verschiedenen Unternehmen beworben und eines davon war Wirt, aber das war nicht sichtbar, das war unter Chiffre. Da hat man sich beworben.
Ach so.
Ja, ich wusste nicht.
Was unter Chiffre?
Ja, das war damals so, da stand in der Zeitung Diagnose, Außendienstmitarbeiter gesucht für Schlossereien besucht, zu bewerben unter Chiffre. Da stand da eine Nummer, dann hast du das der Zeitung geschickt und die Zeitung hat es an das Unternehmen weitergeschickt. Ja, das kennt ihr gar nicht mehr, gell? Nee, da seid ihr die Nutella-Generation.
Die WhatsApp-Generation,
ja,
jetzt bewirbt man sich
nicht
über WhatsApp.
Genau, dann habe ich mich da beworben, dann kam dann irgendwann einmal ein Schreiben von dem Unternehmen Wirt in Künzelsau. Ich habe weder Wirt nicht gekannt, geschweige denn wusste überhaupt, wo Künzelsau liegt.
Und dann, 80 Kilometer entfernt.
Nee, 138.
138 ja. Kilometer.
Und dann habe ich mich da, dann kam dann irgendwann einmal, dann habe ich mich zum Gespräch eingeladen. Und das war eigentlich ganz interessant. Und dann hatte damals der Vertriebschef zu meinem damaligen Vorgesetzten gesagt, wo der das mitgekriegt hat, sag mal, wollt ihr jetzt der Kindergarten einstellen, weil ihr erst 19 war? Wir haben noch nie einen Verkäufer mit 19 Jahren eingestellt. Und dann hat sich dieser Prozess 6 Monate gezogen und ich habe echt darum gekämpft, dass die mich nehmen. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, dass ich mich dann eingestellt habe hier im Großraum Reutlingen und Nördingen habe ich dann Handwerkskunde besucht. Ja, und das hat dann eben auch sehr gut funktioniert. Ich habe, meine These war halt immer, mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe, das Optimale zu machen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und damit war ich dann sehr schnell, sehr erfolgreich.
Das,
Das ist definitiv der richtige Ansatz. Aber Wirt war damals wahrscheinlich noch nicht so der Weltkonzern, wie es jetzt heute ist.
Gar
oder
nicht.
Wie er dann auch gewachsen ist, während du dann dort Karriere gemacht
hast.
Ja,
Wirt hatte damals 200 Mitarbeiter Mausedienst. Mhm. Für mich war das ein großes Unternehmen. Ich bin im Dorf herkommen mit 600 Einwohnern. Und da war so ein Unternehmen nur mit 200 Außendienstler für mich relativ groß. Und aber Wirt ist dann halt im... Ich hatte auch das Glück, dass Wirt natürlich gewachsen ist. Mhm. Und ich habe versucht, immer in meinem Verantwortungsbereich meinen Teil dazu beizutragen. Und so hat es dann auch gut funktioniert. Und von den 48 oder 47 Jahren, die ich bei Wirt war, war ich dann 40 Jahre im Führungsbereich. Oh. Aber immer in unterschiedliche Hierarchien. Mhm. Bei Wirt gibt es eine klare Hierarchie. Jede Hierarchie in einer Vertriebsorganisation ist klar messbar. Die Umsatzergebnisse, die Rohrträge, Betriebsergebnis, dann vor allem auch die Fluktuation, die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und da konnte sich keiner verstecken. Da warst du immer glasklar messbar.
Mhm. Bist du da also in die Führungsschiene und Führungsrolle so reingewachsen oder war für dich von Anfang an klar, ja, so Führungskraft, das wäre mal was für mich, sehe ich mich drin oder ergibt sich das dann so?
Also ganz am Anfang, wo ich bei Wirt begonnen habe, war das natürlich nicht so, aber im Laufe der Jahre habe ich dann gemerkt, Mensch, das, was mein direkter Vorgesetzter macht, das kann ich eigentlich auch und ich würde ein paar Dinge sogar ein bisschen anders machen, vor allem so im zwischenmenschlichen Bereich. Und dann war irgendwann mal nach 5 Jahren Außendienst, habe ich mich dann mal mit meinem Vorgesetzter damals ein Gespräch geführt. Ja, ich könnte mir das jetzt auch vorstellen, in die Richtung zu gehen. Und dann gab es da eben so ein Karrieremodell, da war ich dann drin und 2 Jahre später war ich dann tatsächlich Bezirksleiter. Das begann ganz klein, da hatte man zunächst die Verantwortung für 8 Mitarbeiter und das ist dann angewachsen auf 20 Mitarbeiter. Und dann kam die nächste Hierarchie, so ein regionaler Verkaufsleiter und dann Divisionsleiter und irgendwann Geschäftsführer. Also da gab es so eine glasklare Hierarchie und du musst es halt immer abliefern und du musst es eine saubere und eine ehrliche Arbeit abliefern. Und wenn ich sage ehrliche, dann wurde das immer zurückgespiegelt von den Mitarbeitern. Also ich hatte zum Beispiel 2 Jahre als Führungskraft, da hatte ich keine einzige Fluktuation. Und das zeigt ja dann auch, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Und ich habe ja schon gezogen. Ich wollte eigentlich auch mit den ganzen Ergebnissen nach vorne kommen. Und dann war die ganze Truppe war erfolgreich. Und das war natürlich eine riesen Motivation für alle.
Das ist ja genau den Spagat, den man als Führungskraft hinkriegen muss. Man muss die Leute motivieren. Die müssen Spaß bei der Arbeit haben. Und gleichzeitig müssen halt die Zahlen stimmen, weil das Unternehmen muss ja durch die Mitarbeiter weiter wachsen. Der Umsatz muss stimmen. Ja,
ja, ich finde, man kennt sich ja, da gehen ja die Definitionen auseinander. Wie definiere ich eine Führungskraft? Eine Führungskraft ist für mich einer, der muss die Mitarbeiter begeistern, der muss sie motivieren, der muss sie mitnehmen und der muss Vorbild sein. Und zwar in alle Bereiche muss er Vorbild sein. Und dann folgen dir auch die Mitarbeiter. Und für mich war immer wichtig, ich habe von meinen Mitarbeitern nur das verlangt, was ich selber auch gemacht habe. Also ich habe nie was verlangt, was ich selber noch nie gemacht habe. Und da hatte ich halt den Vorteil durch die unterschiedliche Hierarchie. Und für mich war immer wichtig die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Aber nicht nur die Zufriedenheit, sondern ich wollte auch erfolgreich sein. Und wenn man da eine klare Aussprache hat, eine klare, verständliche Aussprache, dann gehen die Mitarbeiter auch mit. Es gibt aber andere Spezialisten, die halten Vorträge, die sind all geglättet auf Hochglanzpapier mit Goldstreifen, sind ein paar Fremdwörter drin und das versteht keine Sau. Und ich sage immer, wenn du mit einem Mitarbeiter sprichst, dann musst du die Sprache wählen, sodass es ein Metzger, ein Bäcker und ein Dodergräber auch versteht. Mhm. Ja, also das ist gar nicht respektierlich gemeint, sondern was ich damit sagen möchte, man braucht eine klare Sprache, die Mitarbeiter auch verstehen. Und wenn die habe genau gewusst, wenn ich sage nein, dann ist es nein. Und ich sage, okay, das sei eine gute Chance, das setzen wir um, dann habe ich das auch gemacht.
Ich muss das Thema jetzt leider ansprechen, weil eigentlich will ich gar nicht über Politik reden und ist auch gar nicht unser Fachgebiet und ist auch nicht das Thema des Podcasts. Aber ich finde es super interessant, was du sagst. Der Julian und ich reden auch sehr oft darüber. Ich war auch schon in anderen Unternehmen, wo genau das passiert ist, wo Dinge angesprochen werden und keine Sau versteht's. Ganz ehrlich, also da werden Begrifflichkeiten genannt, wo man denkt, was ist das jetzt und was hast du da gesagt? Wenn man nachbohrt, wissen sie es selber nicht. Habe ich oft genug schon erlebt und das passiert doch auch genau in der Politik. Und es gibt eine Partei, die AfD, wo unsere Meinung da ganz klar ist, die würden wir jetzt nicht wählen wollen. Und ich habe auch einen italienischen Pass, also da habe ich auch sicherlich vielleicht auch ein paar Sorgen, dass ich überhaupt dann hier bleiben darf, wenn es soweit kommt, wenn solche Leute an die Macht kommen. Aber nochmal, ich will jetzt gar nicht weiter rein. Aber die, was die halt richtig machen, die sprechen die Sprache des Volks wiederum, dass die, die verunsichert sind und Sorgen haben, halt genau diese Partei wählen, weil die das eigentlich richtig machen, die einfache Sprache zu sprechen. Und das schaffen die anderen Parteien irgendwie über die Jahre hinweg nicht. Stattdessen reden die über den Schwächsten, dass der Schwächste Marketing und Werbung bekommt, dass die immer wieder auftauchen. Und das finde ich auch Wahnsinn. Das ist eigentlich so einfach. Und die schaffen es wiederum, diese einfache Sprache zu sprechen, wo man... Jetzt widerspricht sich das natürlich, weil deine Absicht war das natürlich nicht, da die auf die falsche Seite zu holen. Aber diese einfache Sprache, was das halt ausmacht und wie man das nutzen kann, ist schon krass.
Ja, natürlich, aber wobei jetzt diese Partei auch noch nicht in der Verantwortung war. Ja, das eine ist, viele Dinge versprechen und die verstehen ja auch die Sprache des Volkes zu sprechen. Ja, das verstehen die ja ganz genau, aber wenn sie jetzt wirklich an der Macht wären, was ich dann verändern würde, ich meine, das können wir hier auch nicht sagen. Ich bin politisch überhaupt nicht engagiert, das muss ich fairerweise sagen, aber mir gefällt das halt schon lange nicht mehr, weil die einzelne Partei aus meiner Sicht betrachtet nur eines strategisch versuche voranzutreiben, nämlich immer der andere Partei zu schaden.
Aber vielleicht, bräuchte man aber so Menschen wie dich.
Ja, da bin ich zu alt heute dafür. Und ich glaube auch nicht, dass ich da tatsächlich der Richtige wäre, weil ich bin es dann halt so gewohnt, wenn ich mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen Führungskräften bespreche, wir machen das so, dann machen wir es auch so. Und wenn man es nicht so macht, dann wissen sie genau, dann haben wir ein Problem, weil dann komme ich wieder und sage, wir haben das anders besprochen. Und das ist ja so in der Politik eigentlich nicht möglich. Das politisch bleibt natürlich alles spannend und schwierig, aber unsere Politik gibt halt in den letzten Jahren ein erbärmliches Bild ab. Das muss man ganz klar so sagen. Und nicht umsonst gehen viele Unternehmer auch steuerlich ins Ausland. Und das ist halt ein riesen Problem.
Ja, definitiv. Das ist nicht einfach, gerade auch als junges Unternehmen halt in Deutschland zu. Wir sehen es selber, das ist, da muss man schon gut wirtschaften können, dass man besteht. Weil, ja, steuerlich ist es nicht so einfach, aber wenn die Steuern gut eingesetzt werden, ist es ja in Ordnung. Ich meine, andere Länder haben das nicht so, das System. Das sieht auch alles einem schlechter oder nicht so gut aus.
Aber trotzdem gibt es auch Wege wiederum, die manchmal so ewig lang sind. Warum kann man in Deutschland zum Beispiel nicht, ich melde jetzt ein Unternehmen an und fange morgen an zu arbeiten, zu Sachen gehen? Das geht zum Beispiel nicht.
Ja, das die Politik sagt ja schon seit Jahren, man muss ein bisschen entbürokratisieren, man muss gucken, dass alles einfacher wird. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit meinem Steuerberater, der streckt auch über die Hände um den Kopf zusammen, weil alles immer schwieriger wird. Der sagt, das ist der Wahnsinn, was jedes Jahr steuerliche Veränderungen auf sie zukommt. Und das denke mir, wird auch in Zukunft schwierig bleiben. Aber das beste Beispiel sind Baugenehmigungen. Es kann doch kein Problem sein, wenn heute der Architekt fertig ist mit seinen Plänen, liefert es ab, dass du innerhalb von 4 Wochen die Genehmigung kriegst. Aber dann kommt plötzlich, jetzt ist ein Frosch da über die Wiese gelaufen, jetzt muss man erst Naturschutz und so weiter einschalten und. Das sind so viele Haken, bis dann irgendwann der rote Punkt kommt und die Leute, die verlieren echt die Lust. Ich hab jetzt ja auch schon das eine oder andere Mal gebaut, aber Es wird wirklich, statt einfacher wird es immer schwieriger. Und ich hoffe, dass die Politik jetzt endlich versteht, dass man die Fesseln lösen muss und alle wieder mehr Freiraum lässt, alle wieder laufen lässt, nicht auf das letzte Mosaikstein pocht, sondern einfach die Fesseln löst und man geht nach vorne.
Ja, definitiv. Und ich glaube, da kann die Politik auch viel von der Wirtschaft lernen. Ich meine, ihr habt dann früher wahrscheinlich auch, wo man den ganzen Vertrieb dann hochgefahren hat bei Wirt, ja, aber auf den Kunden, Kunde würde ich jetzt vergleichen mit den Bürgern von Deutschland, halt drauf gehört, was will der Kunde, was braucht der Kunde und wie ist es für einen Kunde am einfachsten, dass er bei uns kauft?
Ja, das habe ich mir von Reinhold Wirth gelernt, weil er immer gesagt hat, bei jedem Vortrag hat er gesagt, ihr werdet nicht vom Unternehmen bezahlt, sondern der Kunde bezahlt euch. Wenn kein Kunde mehr kauft, ist aus die Maus. Mhm. Und Reinhold Wirth hat uns immer wieder erklärt, der Kunde ist wirklich das wichtigste Glied in unserer ganzen Kette. Und daraufhin achtet man natürlich auch auf die Kunden. Und ich sage den Verkäufer, wenn du zu deinem Kunden freundlich bist und höflich bist und zuverlässig bist, dann darf auch mal was schief gehen. Und wenn was schief geht und es wird innerhalb von 24 Stunden erledigt, dann sagt der Kunde hinterher, geil, tolles Unternehmen, toller Verkäufer, der ist nicht nur da, um Aufträge zu schreiben, sondern der hilft mir auch sofort, mein Problem zu lösen. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir anständiger miteinander umgehen, und zwar in sämtliche Bereiche. Ich glaube, da ist ein riesen Nachholbedarf da, aber das löst natürlich das ganze politische Dilemma natürlich nicht.
Die Hörer wissen auch, dass ich schon auch bei Wirt gearbeitet habe, 10 Jahre lang, und ich erzähle Mew immer wieder, das ist so krass, wenn ich in der Niederlassung oder so ausgeholfen habe, jetzt, ich war halt da nur im Halsschlag in der Niederlassung, ja, aber ich wusste, es wurde in den Niederlassungen gelehrt, wenn der Kunde kommt und fragt, wo ist die Schraube XY, dann wird nicht gesagt, hinten rechts im Regal, lauf da mal hin. Da wird mitgegangen, ja, und gezeigt, wo das ist. Ja. Läufst du in den Baumarkt rein, da, ja, wenn du jemanden findest, ist schön, die haben ja alle das unsichtbare Tuch, kennst du das?
Ja,
wenn der,
ja,
Kunde,
ja,
reinkommt, ja, dann sind die verschwunden. Da hast du eher das Gefühl, ich störe jetzt gerade, dass ich hier was kaufen möchte. Und das, klar, ich habe halt meiste Jahre des Berufs habe ich bei Wirt wurde ich gelehrt oder habe ich gelernt und habe ich gesehen, wie es dort arbeitet. Und ich kann das natürlich jetzt nicht mit anderen Unternehmen groß vergleichen, aber das hat mich schon immer begeistert, dieser Service, der dahinter steckt. Oder, wenn ich noch ein Beispiel machen darf, Martin, du wirst da bestimmt auch wieder nicken, wenn ich jetzt in Leonberg in der Niederlassung anrufe und brauche Schraube und er sagt, haben wir hier leider nicht, aber in Stuttgart Halsschlag liegt's, dann fahre ich dahin, dann liegt die Schraube, liege da mit dem Lieferschein schon bereit zum Abholen und ich kann einfach abdampfen. Und das ist Service.
Ja, und deshalb glaube ich, ist ein Teil davon, warum Wirt so erfolgreich ist, weil wir eben extrem kundenorientiert sind. Und jeder Verkäufer im Vertrieb und jeder Verkäufer im Innendienst verstehen muss, wenn ein Kunde reinkommt, dann bin ich für ihn da, dann helfe ich ihm, dann oftmals weiß er nicht ganz genau, was er braucht. Und dann braucht man natürlich auch die entsprechende Schulung, dass ich ihm helfen kann. Aber das ist entscheidend, dass der Kunde sich wohlfühlt. Und wenn er wieder rausgeht und er sagt, geil, da bin ich so gut bedient worden, dann kommt er wieder. Mhm. Aber wenn da jetzt ein Mitarbeiter steht, der das Gesicht unterhängt, jetzt kommt schon wieder ein Kunde, jetzt muss ich da mit ihm auch noch im Kreis rumlaufen und die war, so geht es nicht. Mhm. So funktioniert das Business nicht. Und man darf ja auch nicht vergessen, Wirt hat viele Produkte, aber um die Produkte zu kaufen, da brauchst du ja nicht unbedingt Wirt. Mhm. Die kannst du überall in jeder Ecke auch kaufen. Mhm. Andere schlafen auch nicht auf dem Baum. Mhm. Die haben ja auch gute Qualität. Also dann muss man sich mit anderen Dingen abheben und Wirt hebt sich ab mit einem breiten Sortiment, guter Qualität, 600 Niederlassungen in Deutschland und eben durch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Und das, ich glaube, da heben wir uns echt ab von anderen. Und einer tolle Unternehmenskultur, die auch von der Familie Wirt immer hohem Maße vorgelebt wird.
Mhm. Zu deiner Zeit, was hat ein Wirt die Spitze an Umsatz damals gehabt von der Wirt-Gruppe? Kannst du dich noch dran erinnern?
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich damals, als ich da nach einem Jahr oder so, habe ich 80.000 D-Mark Umsatz gemacht in einem Monat. Mhm. Und da waren wir unter den Top 3.
Okay.
Und wir heute mit 40.000 Euro Umsatz, da bist du im letzten Drittel.
Okay.
Also die Produktivität hat sich, musste sich ja auch verändern, das ist klar.
Warst du zu der Zeit aktiv? Und ich weiß auch nicht, da bin ich mir nämlich auch unsicher, ob du einer der Antreiber mit von dem Ossi-Regal warst?
Ja, ja.
Ja?
Ja.
Würdest du unseren Hörern nochmal ganz kurz erklären, was der Sinn dahinter war oder wie vielleicht sogar da der Umsatz damals gestiegen ist und was das für einen Mehrwert hatte?
Ja gut, ich meine, das Thema mit dem Ossi-Regal war ja, dass wir versuchen, eine Kundenbindung zu schaffen, indem wir dem Kunde...
Den klassischen Handwerker?
Auf ihn, ja, der klassische Handwerker, auf ihn abgestimmtes, sag ich mal, Schrauberegal reinstellt. Wir diese Leiste selber beschriften, seine alte Verpackungen von Wettbewerber umpacken in unsere Pakete rein, weil wir hatten ja spezielle Ossi-Pakete. Und dann hatte der einen tollen Überblick. Und der Verkäufer, natürlich nach Absprache mit dem Kunde, durfte dann in der Regel im 14-tägigen Rhythmus vorbeikommen und durfte die Artikel aufschreiben, die im Regal fehlen. Mhm. Also da musste sich dann der Kunde so nicht mehr drum kümmern und der Verkäufer konnte dann eben beim Kunde über andere Produkte sprechen, die er seither noch nie bei uns gekauft hat. Und das hat halt zu einer hohen Kundenbindung geführt und zu einer Potenzialausschöpfung im Grunde genommen im DIN- und Normteilebereich bei bis zu 80%. Mhm. Und das war das Ziel, bei unseren Kunden Lieferant Nummer 1 zu werden. Mhm. Weil wir wissen ja, Lieferant Nummer 1, der deckt ungefähr 60% vom Umsatz ab, Lieferant Nummer 2 20% und der Rest wird auf 3-4 Lieferanten aufgeteilt. Und wenn du hinter bist bei deinen 20%, kann der Kunde auf dich von heute auf morgen verzichten. Mhm. Also musst du schauen, dass du dem Kunden Mehrwert bietest, dass er eine tolle Übersicht hat in seinem Lager, von uns regelmäßig bedient wird, die Schraube in einer guten Qualität kommen, auch was die Kartonage betrifft. Und dann bist du dabei.
Mhm. Ossi heißt ja Ordnung und System.
Ja.
Und das hat sich ja dann auch weiterentwickelt, das Regal, ne? Mit Digitalisierung.
Ja, ja, heute geht ja das alles mit Digitalisierung. Da werden ja die Aufträge automatisch ausgelöst, wenn da ein paar Karten Fehler, das ist also, das hat sich unglaublich weiterentwickelt. Und das ist natürlich auch ein riesiger Vorteil, den wird gegenüber anderen Wettbewerber hat.
Einmal ein Riesenservice für den Kunde, aber dann halt auch ein automatischer Umsatz für den Verkäufer.
Ja, es ist ja auch so, ich meine, die Zeit ist ja neben der Gesundheit das wichtigste Gut. Und der Kunde, der kann sich halt auch nicht mehr leisten, dass er eine halbe Stunde oder 45 Minuten mit dem Wirt oder dem Meister oder Lagerist mit dem Wirtverkäufer rummacht. Mhm. Also wenn der eine halbe Stunde mit dem Wirtverkäufer redet, dann kostet das den Unternehmer 30 Euro. Mhm. So muss man das sehen. Ja. Und wenn die nichts Vernünftiges auf die Reihe kriegen, dann nimmt der Verkäufer dem Kunde 30 Euro aus der Tasche. Wenn wir 130 Euro aus der Tasche ziehen, braucht er entweder gute Argumente oder kriegt er einen aufs Maul. Ja, und denke ich mir. Deshalb muss der Verkäufer und der Meister nicht mehr über diese 0815-Artikel diskutieren, sondern spricht mit ihm nur noch über neue Produkte. Mhm. Das andere läuft ja dann automatisch. Mhm. Da müssen sie keine Zeit mehr verschwenden.
Was war da so die Umsatzsteigerung von damals, wo die Ossi-Regale eingeführt
wurden? Also die Ossi-Regale hatte im ersten Jahr eine Steigerung von 60%.
Okay.
Im ersten Jahr, im Laufe der Jahre wurde es dann natürlich weniger, weil irgendwann hat der Kunde halt 100%, dann ist es so, wie es ist. Aber im ersten Jahr und in den ersten zwei Jahren kamen da gigantische Umsatzsteigerungen. Vorausgesetzt, der Verkäufer hat alles richtig gemacht. Und hat auch mal einen Lumber und einen Putzeimer in die Hand genommen und das Regal wieder sauber gemacht, weil das verträgt ja mit der Zeit. Und wenn der Verkäufer, ich habe das auch oft gemacht, bin mit dem Lava und mit dem Eimer rein, habe das sauber gemacht, der Kunde war begeistert. Mhm. Da kam kein anderer so schnell rein, auch wenn der 3% günstiger war. Das hat der Kunde gar nicht interessiert.
Das ist so eine einfache Lösung, die aber so genial ist. Und das ist aber auch dieses... Das ist genau das, diese Extrameile zu gehen.
Ja, das ist die Extrameile.
Die
Extrameile. Und die Kunst ist halt immer, auch in schwierigen Phasen immer freundlich zu bleiben. Du kriegst als Verkäufer alles Mögliche ab, wenn der Kunde mal schlecht drauf ist oder die Ware wird falsch geliefert oder der Kunde hat falsch bestellt, dann waren es halt auch wir. Da kriegst du so manchmal einiges auf die Schnauze und das muss man halt bis zu einem gewissen Grad aushalten und dann, klar, man muss sich nicht alles gefallen lassen, das ist so richtig. Aber ich finde, wenn man beim Kunde, bei jedem Gespräch ein freundlicher und guter Eindruck hinterlässt, dann gibt es da viele Kunden, die werden zu echten Freunden. Ich habe heute noch, das mag man gar nicht glauben, so 4, 5 Kunden Kontakt, wo ich vor 45 Jahren hingekommen bin. Das sind echt gute Freunde geworden.
Das ist richtig gut, weil oft hat man vielleicht auch so ein bisschen im Kopf, gerade als Außenstehender, ja, der will mir eh nur was verkaufen, damit er Geld verdient. Ja. Aber das ja genau zu drehen, wie du sagst, ja, da eine Freundschaft draus zu entstehen zu lassen oder die entsteht dann dadurch, weil man halt den Kunden aber genau halt das bietet, was er auch braucht. Und man, ich meine, die geben ja Geld aus für die Produkte, aber sind ja, die müssen ja die Produkte haben oder brauchen die ja, um einfach auch weiter arbeiten zu können. Also das finde ich ein echt guter Spagat, der da.
Ja, der Kunde, sag mal, der weiß ja, er kriegt bei Wirt eigentlich alles. Ja, wir haben ja, ich weiß gar nicht, wie viel 140.000, 150.000 verschiedene Produkte. Es gibt ja keiner auf der Welt, der so ein Sortiment hat. Und dann noch mit einer Lieferbereitschaft von 97%. Das heißt, wenn der Kunde mindestens theoretisch 100 Produkte bestellt, dann kriegt er 97 Produkte innerhalb von 24 Stunden. So, und die restlichen 3 werden halt schnellstens nachgeliefert. Und wenn das Unternehmen macht ja extrem viel von Verkäufer, aber die letzte 2 Meilen, die muss der Verkäufer gehen, die Beziehung zum Kunde aufbauen, dass der Kunde spürt, ich habe hier einen Menschen, der will nicht nur verkaufen, sondern der ist für mich da, auch wenn es mal ein Problem gibt. Mhm. Und das ist das Entscheidende.
Glaubst du, das System ist schon relativ ausgereizt oder gibt es da noch Stellhebel, wo man wirklich, so wie jetzt das Aussie-Regal, wo 60% Umsatzsteigerung im ersten Jahr, das ist ja gigantisch. Gibt es da immer noch, glaubst du, Systeme oder Möglichkeiten, Stellhebeln, um die Umsätze so sprunghaft ansteigen zu lassen oder sind das jetzt alles nur noch feine Stellschrauben?
Das sind, es gibt noch ein paar, man kann ja das Regal erweitern, zum Beispiel auf Chemieprodukte, auf Kabel, auf Werkzeuge, auf Sortimente. Das kann man schon, da gibt es schon noch einige. Man kann ein 30 Meter langes Regal machen, aber irgendwann sind es nur noch kleine Nuancen, wo man noch ein bisschen drehen kann. Und dann irgendwann ist es dann halt auch so, wenn der Kunde 100% bei uns kauft, dann muss man eben darum kämpfen, dass man den Standard beim Kunde halten kann, dass man nicht nachlässt, nicht leichtsinnig wird, nicht nachlässig wird oder denkt, ja, jetzt besuche ich den Kunde mal nur alle 4 Wochen, sondern da muss man dranbleiben und den Kunde dann eben optimal betreuen.
In deinem Vorwort von dem Buch hat der Reinhold Wirth ja auch geschrieben und wenn man da so liest, hört man einfach so die Dankbarkeit von ihm raus. Ist schon, also wenn man so ein bisschen auch Wirth-Kind ist, da wird man auch ein bisschen emotional, wenn man das liest, muss ich ehrlich sagen, was für eine Dankbarkeit der gegenüber dir hat, wie du das Unternehmen mit nach vorne getrieben hast. Wenn du jetzt den Reinhold Wirth mal kurz zusammenfassen müsstest, was es für ein Mensch ist, würde mich mal interessieren, wie würdest du den kurz und knapp zusammenfassen? Denn man hört ja auch über Reinhold Wirth oder liest auch viel negative Schlagzeilen. Gab es ja auch in der Vergangenheit, was für ein harter Hund, wie geht er mit seiner Vertriebler um, was er da für böse Briefe schreibt und so weiter. Aber du hast ihn ja wirklich in alle Facetten kennengelernt. Wie würdest du ihn beschreiben?
Ja, also das ist natürlich schwierig, ihn ganz kurz zu beschreiben. Aber eins ist Fakt, das ist ein unglaublich großartiger Mensch, der für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ist, der sich, wenn es sein muss, wenn ihn jemand anschreibt, um jeden Einzelnen kümmert. Auch wenn in der Logistik ihm jemand schreibt, der sich, sage ich jetzt mal, benachteiligt fühlt oder schlecht behandelt fühlt, dann bekommt er einen Termin bei Reinhold Wirth. Reinhold Wirth wird jetzt 91, das kann er heute natürlich nicht mehr machen. Das ist ja auch klar. Aber früher war das immer so, er war für alle da. Und Reinhold Wirth, der hat nie Mitarbeiter entlassen. Nur wenn aber, wird es ja auch keine Sozialstation. Wenn natürlich einer kommt und er denkt, er hat hier einen 4-5-Stunden-Job, das funktioniert natürlich auch nicht. Und da wird dann halt auch, sagen wir, Reinhold wird böse, aber er hat sein Unternehmen immer so geführt, er hat es freundschaftlich geführt, er hat immer die Maßstäbe verändert, was ja auch für die Mitarbeiter wichtig war, was auch für mich wichtig war, an Dimensionen zu denken, wo ich selber gar nicht dahinter kommen würde. Mhm. Aber wenn Reinhold Wirth dir das viermal erzählt, dann tust du dich damit beschäftigen, dass vielleicht auch ein Umsatz von 200.000 oder 300.000 Euro pro Monat Verkäufer schafft. Und heute haben wir im Unternehmen bestimmt 30, 40 Leute. Und Reinhold Wirth, ich persönlich bin ihm ja auch extrem zu Dank verpflichtet, denn ich habe dem Unternehmen unglaublich viel zu verdanken. Er hat mich gefördert, er hat mich auch Fehler machen lassen. Wir hatten ja auch mal kontroverse Diskussionen. Mhm. Es gab auch mal kein so netter Schriftverkehr zwischen ihm und mir. Das gab es auch. Aber am Ende des Tages haben wir uns immer vertragen und es war nie jemand nachtragend. Mhm. Und was für ihn halt oberste Priorität hat, das ist eine saubere Unternehmenskultur und eine saubere Führungskultur. Mhm. Und zwar in alle Facetten.
Vor ein paar Jahren wurde doch irgendwie so ein angeblicher Brief von ihm veröffentlicht.
Der war mit mir abgesprochen. Der Brief hat er damals, Reinhold Wirth, mit mir abgesprochen. Er hat ihn mir sogar noch gegeben zum Lesen. Und ich fand den absolut in Ordnung. Mhm. Und das ist sein gutes Recht, wenn die Entwicklung weit hinter der Erwartungen her ist oder weit hinter dem, was man investiert hat, wenn er sich dann mal direkt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wendet. Ich finde, dann spricht das für einen Unternehmer, der auch Verantwortung für seine Mitarbeiter übernimmt.
Absolut voll in Ordnung. Aber wie kommt so ein Brief in die Öffentlichkeit? Ging das dann über den Mitarbeiter? Weiß man das?
Ja, es gibt natürlich auch Mitarbeiter, du hast in einer Organisation mit 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Vertrieb, hast du immer 2-3%, die total negativ sind. Und da ist es leichtest, den Brief irgendwie in die Bild-Zeitung oder einen Fokus weiterzuleiten, das steckt man natürlich auch nicht drin und damit rechnet er auch.
Ja, klar, natürlich, definitiv. Es gibt ja so diese legendäre Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mir mal selber eingeredet habe, ob es sie wirklich gibt, mit diesem Tablett in der Kantine, wo ein Vertriebler einen Kaffee geholt hat, ohne Tablett. Und dann ist ihm ein älterer Herr entgegengekommen und hätte gemeint, wir haben hier Regeln und bitte ein Tablett und der, was willst du eigentlich von mir? Gibt es diese Geschichte wirklich?
Ja, die gibt es. Die gibt's tatsächlich.
Und war das Reinhold Wirth?
Das war Reinhold Wirth. Hey, ob der jetzt gesagt hat, was willst du jetzt von mir?
Ja, oder halt so in die Richtung, ich weiß es nicht.
Das weiß ich nicht, aber es gibt einfach, in der Kultur gibt es schon manchmal Dinge, wo man den Kopf schütteln kann. Ich möchte ein anderes Beispiel sagen. Ich war mal mit all meinen Führungskräften eine Nachtschicht im Lager. Mhm. Weil ich gesagt habe, ich möchte, dass die Führungskräfte auch mal bei uns in der Logistik sind, um die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort wertzusetzen. Dann sind alle 40, waren irgendwo verteilt, dann zum Band und ich auch.
Also ich habe eine Sortieranlage wahrscheinlich.
Sortieranlage, da habe ich eine nette Frau gehabt. Und da war da die Aufträge einsortiert, ja, genau. Da war einer, da hat jemand 10, also der Verkäufer hat da draufgeschrieben, 10 Pinsel, aber alle einzeln verpackt. Das sage ich zu der sagt die Frau, oh nee, das können wir nicht so. Nein, ihr habt das Päckchen mit den 10 Pinseln eingelegt. Denke ich, innen drin ist wieder jeder einzeln verpackt. Mhm. Da sage ich, nee, das tun wir. Da sagt die Frau, nee, da kriegt sie das. Nimm es raus an der Endkontrolle, das geht nicht. Dann sage ich, doch, das geht. Ich rufe den Verkäufer an, da steht da die Verkäufernummer drauf auf dem Lieferant. Dann habe ich den Verkäufer angerufen. Dann sage ich, ja, da ist Chef vom Lager und ich wollte Sie mal fragen, die Pinsel hier bei dem Kunde so und so, die kann man doch in einem Paket. Dann sagt er zu mir, pfeift er mir an, sagt, was geht Sie das an? Wenn er da drauf schreibt, jeder Pinsel muss einzeln verpackt werden, dann ist es so. Oh. Da sage ich, aber es macht doch gar keinen Sinn. Und außerdem, wer sind Sie? Sage ich, Schäfer vom Lager. Er kennt nur einen Schäfer und das ist der Schäfer von der Geschäftsleitung. Sage ich zu ihm und der ist im Apparat. Und dann war es einfach Stille. Und dann, als ob er Kreide gefressen hat, war er plötzlich ganz freundlich. Und das hat mich noch mehr fuchsig gemacht. Mhm. Und da habe ich ihn gebeten, am selben Tag, der war, glaube ich, von Frankfurt, nach Künzelsau zu kommen, um mit mir ein Gespräch zu führen. Und er sagte, ja, heute. Und er kam dann erst abends um 9 oder so. Und ich war dann im Büro, habe abends um 9 ein Gespräch mit ihm geführt. Aber ich sage Ihnen, der war durchgeschwitzt. Mhm. Aber komplett. Der war komplett von der Rolle. Und ich habe ihn dann tatsächlich wieder geholfen. Der hat denkt, ich schmeiß ihn raus. Und das war ja gar nicht meine Zielsetzung, sondern ich habe ihm einfach versucht zu erklären, wie er in dem Moment mit dem Schäfer im Lager umgegangen ist. Mhm. Und dann ist er da geguckt und hat geheult. Mhm. Und dann denke ich mir, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Mhm. Der wird nie wieder mit jemandem so umgehen, wie er es jetzt in dem Moment gemacht hat. Mhm. Und das hat natürlich die Runde gemacht in der ganzen Organisation. Und von da hat sich die Stimmung von Außendienst zum Lager schlagartig verändert. Man hat ja immer leicht gesagt, wenn was schiefgelaufen ist, ja, das waren die im Lager. Mhm. Das war halt Montag wieder und was weiß ich. Und mittlerweile waren es einfach ganz andere. Ja, der Verkäufer falsch notiert oder dies oder jenes. Aber solche Dinge gibt es halt auch.
Der wurde spät erzogen, aber der wurde erzogen.
Ja.
Ja, das ist genau darum geht es ja auch, das Miteinander und auch, was ich auch extrem gelernt habe, dieses Danke, Bitte, Grüßen, Mahlzeit. Ja. Ja. Die ganzen Werte, die eigentlich normal sein sollten, aber die werden bei Wirt wirklich gelebt bis heute noch. Und die Geschäftsführer gehen auch bis heute noch. Ich habe noch Kontakt ins Lager zu Leuten, die dort arbeiten. Da wird immer noch mitgeholfen und auch mitgearbeitet, um auch Nähe zu zeigen. Das finde ich wichtig, finde ich gut.
Ja, das ist wichtig, vor allem auch die Geschäftsführer in der AWKG, die gehen auch in regelmäßigen Abständen mit dem Außendienstmitarbeiter mit auf die Reise. Ja, weil es ja einfach wichtig ist, dass auch der Einkaufschef oder der Logistikchef oder wer auch immer auch versteht, wie der Kunde tickt, was der Kunde wünscht. Wenn wir meinen, das ist alles gut so und der Kunde sieht es komplett anders, dann müssen wir es verändern. Mhm. Entscheidend ist nicht, was wir denken oder dass es für uns optimal ist, sondern entscheidend ist, dass es für unseren Kunde optimal ist. Mhm. Dass der zufrieden ist und dass er vielleicht sogar ein Stück weit begeistert ist.
Das ist richtig. Jetzt überlege ich gerade, du warst ja beim VfB Stuttgart aktiv. Vorstandsvorsitzender, korrigiere mich.
Ja, ich war Aufsichtsratsvorsitzender. Genau. Ja. Das war damals zu dem Zeitpunkt quasi das stärkste Glied vor der Ausgliederung.
Kann man da Parallelen ziehen zwischen Sport und Wirtschaft?
Da kann man eigentlich sehr viele Parallelen ziehen. Vor allem sind wir wieder an dem Punkt, was die Kultur betrifft, was der Umgang betrifft, was der Umgang mit Kunden betrifft. Also wenn ein Kunde der Karte bestellen möchte beispielsweise, wie man mit dem umgeht, wie man mit Sponsoren umgeht, wie man mit den Mitarbeitern umgeht, wie die Spieler mit den Fans umgehen und. Ich meine, wir hatten mal einmal eine Situation, der Daimler war ja ein großer Sponsor. Jeder hat ja auch als Fahrzeug einen Daimler bekommen, den er fahren konnte. Und dann war das so, dass irgendwann mal stand da zwei Porsche drin, zwei Ferrari drin, ein Lamborghini drin. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, das kennt ihr nicht mal. Dann habe ich gesagt, hier parkt nur noch Daimler. Solange Mercedes Hauptsponsor ist. Und dann hat es funktioniert. Aber das muss halt jemand ansprechen. Mhm. Ich war dann, habe das mit denen auch besprochen, mit den Spielern, habe das versucht, denen zu erklären und die haben das auch verstanden. Mhm. Aber es hat ihnen vorher halt nie jemand gesagt. Und deshalb kann man sehr, sehr viele Parallelen ziehen. Das, was ich auch ein bisschen unterschätzt habe, ist, dass man eben extrem im Fokus steht. Mhm. Überall, wo ich hinkomme, in Mallorca war, wenn ich im Bierkönig war, und da waren natürlich gleich 50 Stuttgarter, die haben dich erkannt, oh, der Chef ist ein Bierkönig, was macht der ein Bierkönig, und so weiter. Also, das ist immer ein bisschen so im Fokus, man spürt es auch, man wird immer beobachtet.
Mhm. Das magst du nicht?
Bitte?
Magst du das nicht, wenn man erkannt wird, oder ist das nicht so dein? Weil manche stehen ja drauf, ne? Die wollen erkannt werden.
Das ist eigentlich meins ist es ehrlich gesagt nicht so. Das ist auch heute noch, wenn ich zum VfB gehe, da stehen überall ein paar Leute, die wollen mit dir reden. Das mache ich natürlich auch, aber es wird dann halt auch irgendwie zu anstrengend. Mhm. Aber mittlerweile, wenn ich im Bierkönig bin, dann werde ich immer wieder auf Robert Geis angesprochen. Krass. Ohne Scheiß. Wie oft ich für den schon unterschrieben habe, das glaubt mir kein Mensch. Also, das glaubt mir kein Mensch.
Liebe Grüße an Robert, sage ich. Ja.
Das ist brutal.
Das hätte ich jetzt gar nicht. Also habe ich jetzt keine.
Nee, habe ich auch nicht, aber klar, jetzt wo du sagst, wegen der Haare und da, ja, okay.
Ja, gut.
Müssen wir dir noch eine Sonnenbrille zulegen? Ja. Klar, doch, mit Sonnenbrille könnte es tatsächlich hinkommen.
Ja, das ist jedes Mal wie ein Tortbe.
Aber, darf ich mal, Robert Geis, machen sich viele über ihn lustig, aber es ist krass, was der geschafft hat. Ne? Also da muss man auch sagen, dass er wahrscheinlich vielleicht sogar ähnliche Gedankenzüge hatte wie du, auch kundenorientiert. Was kann man besser machen? Wie kann man die Marke aufbauen? Kreativ sein? Du wirst nicht einfach so erfolgreich.
Nee.
Mit seiner Frau, seit er 16 ist, zusammen.
Ja.
Wahnsinn. Ne?
Na, ich finde es beeindruckend, was er heute für einen Stellenwert hat, aber meine Frau will die Sendung auch immer anschauen, aber wenn sie das anschaut, dann suche ich mir einen anderen Fernseher im Haus. sie gibt nach und wir schauen irgendwas anderes an. Also, aber die Leute sind da offensichtlich, mit seiner Sendung ist er erfolgreich und das muss man ja auch wollen, die ganze Familie ist hier immer im Fokus und das ist nicht meins.
Okay.
Ich fand einen Punkt gerade sehr interessant, was du gesagt hast während deiner Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender beim VfB. So Smalltalk und das Ansprechen werden und so kurz mit den Leuten quatschen, ist das generell nicht so dein Ding oder nur in der Situation? Weil ich so als Geschäftsführer jetzt auch wieder bei Wirt und so in den Führungspositionen, ist ja gefühlt irgendwie immer oder oft so Smalltalk.
Ja, aber sagen wir, bei Wirt ist es natürlich auch so, das ist extrem, wenn so Incentive-Reise war, da sind sie immer schon lange gestanden. Aber da ist es für mich, da gehört es halt total zu meinem Business. Aber wenn jetzt beim VfB, da war es dann halt so, ich komme dann halt gar nicht mehr weg, dann da kommen ja immer wieder ja neue hinzu und dann läufst du 5 Meter, dann sind wieder, jetzt ist es ruhiger, deutlich ruhiger, aber immer noch klar. Und ich bin dann halt auch so gestrickt, wenn die da vorbeilaufen, dann sagt er, vielleicht guckt er diesen arroganten Schnösel an. Und das möchte ich auf gar keinen Fall, so einen Eindruck, weil das ich auch nicht bin. Mhm. Ich möchte mich dann schon mit den Leuten ein bisschen unterhalten und so weiter. Aber muss ich halt jedes Mal noch einmal eine Stunde früher ins Stadion gehen, dass ich rechtzeitig im Platz bin.
Versteht man, aber das ist dann alles natürlich.
Aber es war für mich war das echt eine schöne Zeit. Ich habe beim VfB auch viel gelernt und es war anstrengend. Muss ich wirklich sagen.
Das war Abstiegszeit, oder? Kann das sein?
Ja, ich war 10 Wochen Aufsichtsratsvorsitzender, dann sind wir abgestiegen. Ja, und ich habe dann gesagt, es muss alles dem untergeordnet werden. Und ich habe gesagt, das Ziel ist, sofort wieder aufzusteigen. Mhm. Und da habe ich mich natürlich alle belächelt. Die Presse und so weiter. Ja, das habe ich schon mehr gesagt, schon mehr versucht. Und man sieht da bei den Hamburger, wie schwer das ist. Man sieht es bei Hertha BSC, Berlin, Schalke und. Aber wir haben es geschafft. Wir sind im nächsten Jahr sofort wieder aufgestiegen. Mhm. Und dann in dem Jahr waren wir dann Siebter. Mhm. Und dann bin ich aber wieder raus. Das war so besprochen. Weil ich habe ja mal anderes Geschäft noch. Aber dann sind wir nochmal abgestiegen. Mhm. Und dann wieder auf.
Das stimmt, auch direkt wieder.
Ja, direkt wieder auf. Ja.
Und jetzt läuft es ja ganz gut.
Jetzt läuft es wunderbar.
Ja.
Das heißt, du warst circa ein Jahr?
3 Jahre war ich Vorsitzender.
Ja. 3 Jahre.
Ja.
Und das war ein 3-Jahres-Vertrag, also es war so.
Nee, da war kein Vertrag. Ah, okay. Das ist ja ehrenamtliche Funktion gewesen. Die war zuerst 3 Jahre im Aufsichtsrat und dann nochmal 3 Jahre Vorsitzender. Also. Da haben eigentlich viele Veränderungen vorgenommen. Wir haben in der Zeit auch die Ausgliederung vorangetrieben und haben ja dann auch ihn bekommen.
War ja umstritten teilweise.
Es
so.
War extrem umstritten, aber ich bin heute überzeugt, dass der VfB ohne die Ausgliederung nicht so erfolgreich wäre, wie er jetzt ist. Mhm. Und die sind jetzt auf einem wunderbaren Weg. Das Ganze ist auch abgesichert, auch finanziell abgesichert. Die Mannschaft ist stabil, der Kader ist breit aufgestellt. Heute kann der Trainer 5 Spieler rausnehmen, 5 andere rein und du hast keinen Qualitätsverlust. Also die sind perfekt aufgestellt im Moment.
Werden da die Weichen auch so früh schon gestellt? Weil jetzt bis 2019 oder wann war es dann? Bis du dort warst? Aktiv?
Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Du meinst, vom abgeschickt sind?
Ja, also weil du jetzt gesagt hast, die Ausgliederung und so weiter und so, ich habe jetzt das so ein bisschen rausgehört, dass damals schon so die Weichen gestellt wurden, dass jetzt der VfB im Moment auch so gut dastehen kann. Klar, der sportliche Erfolg ist dann natürlich auch immer und wie spielt man ausschlaggebend, aber trotzdem muss ja der VfB als sich, als Verein, als Unternehmen ja solide dastehen.
Ja, und du brauchst halt die richtigen Männer am richtigen Platz. Da ist der Alexander Wehrle, der einen tollen Job macht, und der Trainer Hoeneß und Wohlgemuth, waren ein absoluter Glücksgriff für den Verein. Die machen einen wunderbaren Job. Und ich hoffe halt, dass das noch lange so bleibt, dass sie noch lange erhalten bleiben. Und dann glaube ich auch, wird der VfB in den nächsten Jahren sehr erfolgreich sein.
Vom VfB-Fan zum Aufsichtsrat ist auch eine witzige Sache oder ein Traum von vielen, ne, da bei diesem Verein. Ich meine, du bist ja VfB Stuttgart-Fan durch und durch. Ich glaube, sogar dein WhatsApp-Profilbild hast du, glaube ich, auch ein Stuttgart-Trikot an. Das ist schon eine coole Sache. Aber was uns noch so interessieren würde zum Abschluss, du hast ja auch vorhin erzählt, du bist auch oft auf Mallorca, genießt jetzt die Zeit mehr mit der Familie und bist für die Familie da. Wie sieht denn dein Leben gerade aktuell aus?
Ja gut, für mich war früher, als ich bei Wirt und VfB war, so immer die Familie war für mich immer das Wichtigste. Und dann kommt eine Weile nichts und dann kommt der Rest. Und für mich war immer klar, ich war ja die letzte, sag mal 26 Jahre, in denen ich Geschäftsführer war, war ich extrem viel unterwegs. Hatte jede Woche 2 bis 3 Übernachtungen. Und für mich war klar, dass ich der Familie in dem Moment, wenn ich aufhöre mit Arbeiten, will ich vieles zurückgeben an meine Frau, meine Kinder, meine Enkelkinder, auf was sie alles verzichten musste. Und das mache ich seit 3 Jahren. Ich bin täglich mit Enkelkindern im Einsatz, bringe da eine, hol da eine vom Kindergarten, lauf mit dem anderen spazieren, dann hole der Traktor, hol der nächste von der Schule ab. Und das genießen die Kinder. Und meine Frau und ich, wir genießen das auch. Und ansonsten, wir verreisen auch viel mit der Familie. Wir gehen jetzt die ganze Familie in Pfingster, erste Woche nach Mallorca. Da habe ich ja gebaut. Und dann gehen wir von dort aus, von Palma aus, eine Woche alle 15 auf die AIDA. Und deshalb, mein Leben ist halt heute 80% Familie und 20% solche Dinge wie heute.
Also ich nehme aus der Podcast-Folge extrem viel mit, dass gerade das Kommunizieren auf Augenhöhe und das Kundenorientierte, was vielleicht auch in Deutschland gerade aktuell so ein bisschen fehlt, die Dinge einfacher zu machen, dass auch junge Unternehmen die Möglichkeit haben, sich dann da wieder weiterzuentwickeln, auch viele Startups die Möglichkeit haben, hier überhaupt anzufangen und diese Barrieren einfach ein bisschen niedriger zu halten. Martin, vielen Dank für das Gespräch. Auf jeden Fall ein Mann, der in der Wirtschaft ganz viel geleistet hat. Und für uns, da können wir richtig stolz drauf sein, dass du bei uns warst und dass du darüber berichtet hast. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich bei euch auch sehr herzlich für dieses sehr angenehme Interview sozusagen. Und nachdem ihr ja auch noch relativ neu in eurem Metier seid, wünsche ich euch natürlich viel Erfolg, aber so wie ich euch drei anschaue, glaube, habt ihr einen tollen Weg vor euch. Ihr seid sehr sympathisch, sehr authentisch und deshalb wünsche ich euch alles Gute.
Vielen Dank.
Vielen Dank.